So, wir kommen nun zur vierten Einheit unseres Hiob-Seminars. Und diese vierte Einheit überschreibe ich mit dem wohl bekanntesten Wort, was wir aus dem Hiob-Buch kennen, was eigentlich viele kennen, die auch sonst das Hiob-Buch noch nie gelesen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aus dem 19. Kapitel. Das soll das Leitthema der vierten Einheit sein. Wir wollen uns in dieser Einheit mit den Leiden Hiobs noch einmal beschäftigen. Vor allen Dingen aber damit, wie er reagiert, welche Antworten er gibt, wie er mit den Leiden umgeht und wie er sich aus den Leiden heraus zu dieser Erlösergewissheit durchringt, kann man in diesem Fall sagen. Wobei dieses Ringen natürlich auch ihm nur geschenkt und offenbart worden ist. Alleine kann sich ein Mensch niemals zum Erlöser durchringen. Das ist auch eine interessante Frage, ob der Mensch sich bekehren kann. Ich glaube es nicht. Ja, viele denken, der Mensch kann sich bekehren. Aber wenn er wirklich von Grund auf verdorben ist und schlecht, dann kann er sich auch nicht bekehren, denn Bekehrung ist was Gutes und ein schlechter Mensch kann nichts Gutes wollen. Ja, also die Bekehrung muss letztlich auch gewirkt sein. Bekehre du mich, dann kann ich mich bekehren. So, ich möchte gern mit den Leiden Hiobs einsteigen. Wir müssen die Leiden einmal in ihrer ganzen Totalität betrachten. Es sind zunächst natürlich die Schläge, die Satan verursacht und die Gott ausführt. Ich erinnere Sie daran, dass der Satan nicht die Kraft, die Möglichkeit hat, die Schläge selber auszuführen. Das ist eine ganz wichtige Einsicht, denn er sagt ja zu Gott, taste ihn nur an, dann wirst du sehen, was daraus kommt. Also Gott muss es machen, aber inspiriert ist es von Satan. Das ist ja auch so eines der Geheimnisse des Hiob-Buchs. Der Teufel denkt sich was aus und Gott führt es aus. Also es sind zunächst die Hiobsbotschaften. Ich habe die 10 Hiobsbotschaften noch einmal hier aufgeschrieben. Wir gehen die dann auch gleich noch einmal durch. Aber ich will zunächst noch die Totalität der Leiden in den Blick nehmen. Es sind nicht nur die persönlich erlittenen Schläge, die er hier annehmen lernen muss, sondern es ist noch mehr. Wer das Buch Hiob kennt, der weiß, wie sehr Hiob gequält wird durch die Reden der Freunde, ja, durch die menschliche Weisheit, die ihm da serviert wird, die zunächst mal den Anschein hat von Überzeugungskraft und sogar den Anschein hat von Einfühlungswillen und Vermögen. Aber es ist alles nur der Anschein. Es ist alles menschliche Bemühungen, keine göttlichen Gedanken kommen durch die Freunde durch. Und da leidet dieser Mann natürlich sehr. Aber es gibt noch eine dritte Kategorie von Leiden, die wird uns dann in einer eigenen Einheit beschäftigen. Er leidet nämlich auch an den drei großen Menschheitsnöten. Drei große Menschheitsnöte artikuliert er in Kapitel 14, 1 bis 6. Er nimmt vollen Anteil an diesen Nöten, an diesen Leiden. Das sind die Nöte der Vergänglichkeit, der Unruhe und der Unreinheit. Das sind Menschheitsnöte, die alle betreffen, die aber nicht von allen so erlitten werden wie von Hiob. Denn der Mensch hat natürlich Gegenstrategien entwickelt und versucht, sich diese unangenehmen Wahrheiten weitgehend vom Halse zu schaffen, indem er nicht dran denkt, indem er sich betört, indem er sich anderen Inhalten, Lebensinhalten zuwendet. Aber Hiob hat das voll und ganz und bewusst wahrgenommen und aufgenommen. Er hat darunter gelitten. Also drei Kategorien von Leiden. Die persönlichen, die ihm von den Freunden zugefügten und das Anteilnehmen an den großen Menschheitsnöten. Sodass man wirklich sagen kann, alles, was ein Mensch überhaupt erleiden kann, das hat dieser Mann erlitten, das hat ihm Gott auferlegt. Und wir stellen noch einmal die Frage, warum? Und ich gebe noch einmal die Antwort, damit vor Satan erwiesen wird, dass es wirklich einen ebenbildlichen Menschen gibt, dass es ebenbildliches Menschsein gibt und damit uns klar gemacht wird, allen Lesern dieses Buchs. Es wird ja übrigens nicht nur von Christen gelesen. Das Buch Hiob ist Weltliteratur. Das hat sich überall, wird auch im Islam übrigens geschätzt, hat sich überall durchgesetzt. Damit also uns, den Lesern, Mut, Freude und Zuversicht vermittelt wird, dass es wirklich ein Menschsein gibt, das unter allen Umständen an Gott festhält, unter allen Umständen Gott die Ehre gibt, unter allen Umständen auch für den Nächsten eintritt. Also es gibt ein Leben im Kreuzeszeichen. So, ich werde auf das Kapitel 19 ja noch eingehen. Ich kann aber, wenn Sie das möchten, auch gleich jetzt einmal versuchen, dazu etwas zu sagen. 19,6. So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt, und ich werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber es ist kein Recht da. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, hat Finsternis auf meinen Steig gelegt, hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen und um, dass ich dahinfuhr, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie ein Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt. Er achtet mich seinen Feinden gleich. Also das müssen Sie immer im Zusammenhang lesen. Ja? Wenn Sie nur so einen Satz herausnehmen, dann bekommt man einen schiefen Eindruck. Merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat. Das klingt ja wie eine Anklage. Das ist aber keine Anklage. Ja? Er stellt die Frage. Er ruft sozusagen in das Niemandsland hinein. Er weiß nicht, warum Gott ihn so schlägt. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Aber wir werden ja im Verlauf dieser Bibelarbeit sehen, dass er sich durch diese Empfindungen hindurch glaubt. Er glaubt sich durch diese Empfindungen hindurch zu der Gewissheit, dass Gott ihn nicht im Stich lassen wird. Ja, also es ist immer gefährlich, nur einzelne Worte, einzelne Sätze so herauszupicken. Man muss immer den Zusammenhang bedenken. So, also darum geht es. Das wollte ich nochmal eingangs festhalten. Gott will mit diesem Mann, mit diesem Hiob, ein für allemal vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt klar machen, dass seine Konzeption mit der Menschheit passt, richtig ist und unzerstörbar ist. Er möchte aus den Menschen ein Ebenbild machen. Und das ist an Hiob geschehen. Und deswegen gibt es Ebenbildlichkeit, deswegen gibt es ein erlöstes Menschsein, deswegen gibt es eine Wirklichkeit Gottes im menschlichen Leben, die stärker ist als die Sünde, die stärker ist als der Egoismus. Also darum geht es. Ja? Es geht um ein ganz neues Menschenbild. Es geht um die Menschenwürde, um nochmal diesen Begriff aufzugreifen. Deswegen ist uns das Hiob-Buch geschenkt. Es geht nicht nur um das Leiden. Das Leiden musste sein, weil der Satan gesagt hat, bitte, ja, nimm ihm das weg, dann wirst du sehen, wer Hiob in Wahrheit ist. Im Tiefsten geht es aber um viel mehr, nicht nur um die Frage, warum lässt Gott Leid in dieser Welt zu. So, und jetzt gehen wir noch einmal auf die Hiobsbotschaften ein, auf diese 10 Schläge, die ihn entkleiden, die ihm alles nehmen, was Menschsein ausmacht. Er verliert schnell, unvermittelt und unvorbereitet. Ich gehe nochmal diese 10 Schläge durch. Erstens, sein gesamtes Hab und Gut. Er war ja einer der Großen im Lande Uz. Also wir könnten schon sagen, ein Fürst, ein aramäischer Fürst vermutlich, dem da viel Reichtum geschenkt war, der übrigens dann noch viel mehr zum Schluss, nachdem er alle diese Strafen hinter sich gebracht hat, diese Schläge besser gesagt, was eben dann alles doppelt und dreifach wieder zugeeignet wird. Im Übrigen ein Hinweis darauf, dass Gott nichts gegen Reichtum hat. Ja, das ist ja auch so eine Schiefdeutung der Bibel, als ob Gott was gegen Reichtum hätte. Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nur gegen den Mammonsgeist etwas einzuwenden, wo Menschen beginnen, ihr Herz, ihr Vertrauen an äußere Dinge, an materielle Güter zu hängen. Bitteschön?
Ich habe die Frage, sind die Punkte von 1 bis 10 eine Wertigkeit?
Nein, diese sind keine Wertigkeitsskala, sondern sie sind einfach eine Aneinanderreihung. Und in dem Sinne gehe ich mal weiter. Er verliert die Kinder, zweitens. Und die Kinder waren ja besonders im Alten Testament, wie soll ich sagen, nicht nur Statussymbol, sondern Zukunftsperspektive. Kinder hatten ja einen ganz anderen Stellenwert als in unserer Gesellschaft. So ganz allmählich, da und dort keimt wieder ein Bewusstsein auf, was wir an den Kindern haben und was wir an den Kindern verlieren. Aber das entscheidende Bewusstsein, dass die Abtreibung verboten gehört, das hat sich noch nicht breit gemacht in unserem Volk und in unserer Politik. Da getraut sich keiner ran, auch eine Familienministerin nicht, die von einer christlichen Partei kommt. Das ist ein Skandal. Also, Kinder werden ihm genommen. Drittens, seine soziale Stellung. Er hat ja Einfluss. Als Fürst hatte er ja nun nicht nur bloße Macht, sondern er hatte auch Einfluss, Autorität. Er konnte eingreifen in die Gesetzgebung, in das ganze soziale Netz, in das ganze soziale Umfeld, und all das verliert er. Er verliert viertens die Gesundheit des Leibes. Es kommt eine Krankheit, mit der er nicht mehr fertig wird und gegen die besten Ärzte auch machtlos waren. Gesundheit des Leibes, ein Bild des Elends, und es gibt ja diese Bilder des leidenden Hiob, wie er da sitzt, nackt und sich da mit Scherben seine Haut kratzt, ein Bild des Jammers. Aber er verliert auch die Gesundheit der Seele. Wir dürfen niemals nur an die leiblichen Belange denken. Wir müssen immer auch an die seelischen Belange denken. Die Psychosomatik sagt uns das. Es gibt kein körperliches Leid ohne seelische Auswirkungen. Und es gibt kein seelisches Leid ohne körperliche Auswirkungen. Der Mensch ist eine viel innigere Einheit, als wir uns das im Allgemeinen vorstellen. Auch viele Ärzte sind da noch viel zu gespalten in ihrem Denken und meinen, körperliche Leiden isoliert sehen und behandeln zu können. Wenn einer eine Magenschleimhaut hat, Magenschleimhautentzündung, dann darf man doch nicht nur irgendwelche Tabletten verschreiben, sondern dann muss man doch mal ein bisschen tiefer fragen, wo kommt die Nervosität her, wo kommt die Anspannung her, wo kommen die Überlastungen her, was machen Sie mit Ihren Sorgen, wo marschieren die hin, verschlucken Sie die oder haben Sie schon entdeckt, dass man Sorgen auch abgeben kann. Also die Gesundheit der Seele ist ihm genommen, weil er eben einfach auf all diese Fragen keine Antwort findet. Keine Antwort. Ja, und dann können wir durchaus in diese Skala auch seine Frau mit einordnen, denn eine Frau, die einem Mann, die ihrem Mann so begegnet, dass sie ihm sagt, also bitte, schwör Gott ab und hör auf zu leben, das hast du nun davon, dass du dein Leben mit Gott gelebt hast. Eine solche Frau ist keine Ehefrau mehr, die verabschiedet sich aus ihrem ganzen elementaren Ehefraustatus. Und deswegen können wir die hier ruhig mit dazu zählen, dass er die auch verliert. Die Freunde verliert er. Die Freunde verliert er. Ja, natürlich, im äußeren Sinn hat er sie behalten, aber im inneren Sinn hat er sie verloren. Und das ist ja das Entscheidende. Was nützt mir eine Frau, ja, die mich auf den Mond schießt? Ja, also das ist doch keine Ehe, das ist doch keine Ehefrau mehr. Dann verliert er die Freunde. Wir wollen ja nicht missachten, dass diese Freunde kommen, dass sie eine Woche schweigend dasitzen, dass sie sich Gedanken machen, dass sie Anteil nehmen und dass sie ihn zu trösten versuchen. Das wollen wir alles gar nicht missachten und vernachlässigen. Aber in der Weise, wie sie dann ihre Weisheiten zum Besten geben, ja, und nicht ja, mit göttlicher, sondern mit menschlicher Weisheit zu helfen versuchen und mit all ihren Fragen und Vorschlägen und Problemanalysen immer wieder neue Pfeile auf ihn abschießen, beziehungsweise neues Salz in seine Wunden reiben, das ist furchtbar. So kann man, darf man nicht als Freund reagieren. Insofern verliert er auch die Freunde. Er verliert seine Ehre. Denn dieses Denken, was ja die Freunde verkörpern, ist ja allgemeinmenschliches Denken. Aha, seht mal an, der Hiob, der so fromm sein wollte, der sitzt jetzt in seinem Elend. Ja, da kommt jetzt aber etwas zum Vorschein, was wir alle nicht wussten. Das ist ja ein schlimmer Sünder gewesen. Und Gott zeigt uns das jetzt und Gott zeigt ihm das. Also der hatte keinen Respekt mehr, keine Autorität mehr, keine Ehre mehr. Und er verliert den Frieden mit Gott. Das haben wir ja auch gerade anhand dieses Zitats gemerkt, aus Hiob 19. Der Friede mit Gott ist weg. Gott begegnet ihm als ein Feind. Und wenn man Gott als Feind empfindet, und wenn man meint, ein Feind in Gottes Augen zu sein, dann hat man keinen Frieden mehr. Denn Feindschaft und Frieden, ja, das sind nun sich ausschließende Wirklichkeiten. Und damit verliert er seinen Lebenssinn. Wenn ein Frommer den Frieden mit Gott verliert, ist alles verloren. Dann ist der Lebenssinn dahin. Also alles, wird diesem Mann genommen. Und ich stelle jetzt die Frage, was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft dieser Radikalmaßnahme? Was ist die Botschaft dieser Hiobsbotschaften? Es gibt nämlich nicht nur Hiobsbotschaften, es gibt auch eine Hiobsbotschaft. Und die will ich jetzt einmal kurz benennen. Nach meiner Überzeugung besteht die Botschaft dieser Schläge darin, dass der Mensch in seinem ganzen Angewiesensein auf Gottes Hilfe hier einmalig, deutlich, ja man könnte sagen brutal vorgeführt wird. So ist das Menschsein. Wir alle sind umgeben von tausend Gefahren. Wir alle sind auf das Heil, auf den Heiland angewiesen. An Hiob wird es deutlich, wie schnell alles versinken kann, worauf wir unser Leben äußerlich gründen. Und die große Frage im Hintergrund, was bleibt, wenn mir das genommen ist, was mein Leben als Mensch ausmacht? Was bleibt von mir übrig? Bleibt da überhaupt noch was übrig? Wer schützt mich vor solchen Angriffen, vor solchen plötzlichen Schicksalsschlägen? Oder wenn sie mich treffen, wer schützt mich in diesen Schicksalsschlägen? Also all diese Fragen werden einfach wach und die müssen wach werden. Und deswegen ist das Hiob-Buch das missionarischste Buch der ganzen Bibel. Kein Buch zeigt die Heilsbedürftigkeit des Menschen so deutlich, so offen, so brutal wie das Hiob-Buch. Denn so wie es Hiob geht, kann es uns allen gehen. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber doch so, dass uns von heute auf morgen unsere Lebensgrundlage genommen, entrissen wird. Und was dann, wenn wir keinen Heiland haben? Was dann? Ja, dann ist alles schwarz in schwarz, dann haben wir keine Zukunft mehr. Ohne Heiland kann man nicht leben. Das ist die Botschaft des Hiob-Buchs. Also wer das Hiob-Buch in sich aufnimmt und ernsthaft studiert und ja, darüber erschüttert wird, der muss doch eigentlich die Frage stellen, soll das alles sein? Soll das wirklich alles sein? Ist nicht doch irgendwo eine Hilfe am Horizont möglich? Also das Buch nimmt den Menschen, ob er leidet oder nicht, an die Hand und reißt ihn weg und öffnet ihm die Augen, zumindest für die Frage nach Hilfe und nach Heil. Ja, bitteschön. Ich muss wiederholen für die Kassette. Ich schlage ohnehin vor, dass wir die Aussprache immer im Anschluss machen, aber ich nehme auch gern diese Frage noch auf. Die Menschen sind mit unterschiedlichen seelischen Kräften ausgestattet. Ja?
Wenn ein Mensch ein Verbrechen begeht, dann sieht er doch offensichtlich für sich keine Perspektiven mehr.
Wenn er ein Verbrechen begeht, ja, sieht er keine Perspektive mehr. No, das würde ich nicht unbedingt so sagen. Ja.
Sind die negativen Kräfte dieses Menschen, ja, ich würde sagen, nicht fast gleichbedeutend mit den positiven Kräften Gottes? Dass er sich nicht aus seinem, ich würde es mal so sagen, aus seiner negativen Haltung lösen kann.
Dass ein Mensch sich nicht aus seiner negativen Haltung lösen kann? Weil die negativen Kräfte so groß sind. Ja, und Sie meinen, jetzt ketzerisch gefragt, dass die Möglichkeiten Gottes hier ein Ende finden.
Finden könnten.
Ja, naja, sehen Sie, so ketzerisch ist die Frage gar nicht. Denn das ist ja das Wesentliche an unserem christlichen Gottesbild, dass wir, ich habe es ja auch in einer der früheren Einheiten schon gesagt, dass wir das Wesen Gottes, nämlich seine Liebe, als den Kern seines Wesens ansehen wollen und ansehen dürfen, dem alles andere untergeordnet ist. Gott ordnet seine Allmacht der Liebe unter. Er hat immer die Möglichkeit, negative Kräfte zu zähmen, negative Kräfte zu beseitigen. Das ist seine Allmacht. Aber er macht es nicht immer. Und das ist Ausdruck seiner Liebe. Ja? Und über diese Aussage, meine ich, darf man mal nachdenken. So, aber ich wäre doch dankbar, wenn wir die Zwischenfragen möglichst dann nur auf unmittelbare Verständnisfragen beschränken und die Aussprache dann danach. So ist das Buch also eine große Sehnsucht nach Heil. Das große Sehnsuchtsbuch und das stärkste missionarische Buch. Und wenn ich darüber noch die beiden anderen Leidenskategorien hinzunehme, die zu diesen 10 persönlichen Schlägen dazutreten, also dieses Anteilnehmen an den großen Menschheitsnöten, Vergänglichkeit, Unruhe und Unreinheit und dieses Leiden an der Beschränktheit menschlicher Weisheit, die ihm da ja entgegentritt durch die Freunde. Man kann manchmal an einer dummen Antwort unendlich leiden. Ja? Wenn ich das alles hinzunehme, dann ist, ja, wie soll man sagen, das Preisgegebensein des Menschen in diesem Buch so deutlich wie in keinem anderen Buch beschrieben. So, nun wollen wir uns aber vor allen Dingen in dieser Einheit den Antworten Hiobs zuwenden und seinem inneren Ringen, das ihm dann schließlich die Heilsgewissheit und die Heilandsgewissheit eröffnet. Zunächst nehmen wir mal die Antworten uns nochmal vor, die er ja unmittelbar nach den 10 Schlägen gibt. Die stehen in Kapitel 1, Vers 20 folgende und Kapitel 2, Vers 10. Das sind ja Antworten, vor denen man ja richtig verstummen muss. Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dazu müssen Sie unbedingt Vers 22 dazu nehmen, in diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes, wider Gott. Und das Gleiche in etwas anderer Variation kommt dann in Vers 10 im zweiten Kapitel, wo seine Frau ja sich im Grunde genommen von ihm abgesagt hat, wie er dann zu ihr spricht, du redest, wie die törichten Weiber reden. Das finde ich immer noch voller Liebe geantwortet. Ja? Er sagt nicht, hör auf, ja, mit diesem Unsinn. Sondern er sagt, jetzt redest du so, wie die Törichten reden. Er sagt nicht, du bist dumm. Hör auf, ich kann deine Rede nicht mehr hören. Also immer noch in dieser tiefen Demütigung und Beleidigung bleibt er ein Gentleman. Oder anders gesagt, er bleibt seiner Frau in Liebe zugewendet. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten nicht auch das Böse annehmen? Und dann kommt wieder dieses göttliche Urteil. In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also das höchste Lob, was man überhaupt aussprechen kann. Er sündigte nicht. Es wird eigentlich sonst nur über Jesus gesagt, nicht wahr? Dass er nicht sündigte. Das ist das Urteil über Hiob. Ja, sinnen wir mal kurz nach über diese Antworten. Die sind ja wahrlich göttlich. Die sind nicht menschlich. So kann einer nur reagieren, wenn er wahrhaft fromm ist. Und ich erinnere an die Definition der Frömmigkeit. Ganz ungeteilt für Gott da sein. Wenn man alles Anspruchsdenken gegenüber Gott aufgegeben hat. Wenn man sich ganz und gar seinem Gott anvertraut hat. Wenn man seinen Willen gekreuzigt hat, abgegeben hat. Nur dann kann ein Mensch so sprechen. Wir haben das Paul Gerhardt ja. Und eines seiner tiefgründigsten Lieder ist ja, gib dich zufrieden und sei stille. Und hier tritt uns genau diese, ich sag mal, vollendete Frömmigkeit entgegen. Ich lese mal drei Verse, den Vers 4 bis 6. Wenn gar kein Einziger mehr auf Erden, dessen Treue du darfst trauen, alsdann will er dein Treuster werden und zu deinem Besten schauen. Er weiß dein Leid und heimlich Grämen, auch weiß er Zeit, dich zu benehmen. Gib dich zufrieden. Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen. Und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitte. Hört bald und gern der Armen bitten, gib dich zufrieden. Lass dich dein Elend nicht bezwingen. Halt an Gott, so wirst du siegen. Ob alle Fluten einhergingen, dennoch musst du oben liegen. Denn wenn du wirst zu hoch beschweret, hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret. Gib dich zufrieden. Das ist natürlich schöne Poesie, das ist aber viel mehr. Das ist Ausdruck dieser Frömmigkeit, die sich eben ganz und gar Gott anvertraut hat. Und so hat ja Paul Gerhardt auch gelebt. Der hat ja nicht nur so gedichtet, er hat ja so gelebt. Er hat konsequent diesem Gott hingegeben, gelebt. So, das waren nun die Antworten, die Hiob gegeben hat. Aber damit ist noch überhaupt nicht alles gesagt, wie er mit seinem Leiden umgeht. Wenn man nun die ganzen Reden verfolgt, die ganzen Debatten zwischen Hiob und seinen Freunden, die ja bei Hiob auf der einen Seite schwerste Krisen und Anfechtungen auslösen, auf der anderen Seite aber auch zu einem vertieften Nachdenken über Gott führen, dann kann man doch gewisse innere Entwicklungslinien hier feststellen. Oder wenn ich nicht von Entwicklung reden soll, dann würde ich sagen, verschiedene Aspekte seiner Leidbewältigung. Und hier wird das Buch dann wirklich seelsorgerlich. Hier merkt man dann auch, ja, wie man selber mit Leid umgehen könnte und umgehen sollte. Mir sind also folgende Aspekte seiner Leidbewältigung aufgegangen. Und ich möchte das immer auch anhand einiger Ausschnitte aus dem Hiob-Buch belegen. Das erste, er nimmt sein Leid aus Gottes Hand. 19,11, sein Zorn ist über mich entbrannt. Er achtet mich seinen Feinden gleich. Die Realität Satans kennt er ganz bestimmt. Aber er nimmt das Leid nicht aus Satans Hand. Jetzt hat der Teufel mich wieder im Griff. Sondern er sagt, es ist Gott, der mich schlägt. Das ist ein wichtiger Aspekt christlicher Leidensbewältigung. Er weiß es nicht, warum, aber er hält daran fest, es ist Gott. Es gibt noch eine andere ähnliche Aussage, Kapitel 30, Vers 21. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen. Du streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Also immer das Du, immer Gott. Hier steht Hiob übrigens natürlich nicht allein in dieser Erkenntnis, in dieser tiefen Sicht. Das finden wir auch bei Jeremia, das finden wir auch bei Amos, diese Aussage, dass Gott auch hinter dem Unglück steht. Ist ein Unglück in der Stadt, das nicht von Gott kommt? Wer getraut sich das heute zu sagen, dass der Tsunami von Gott gekommen ist? Ja, die Bibel ist da völlig nüchtern. Die würde das glatt behaupten. Und wir sollten, denke ich hier, in biblischen Spuren denken und nicht von einem blinden Schicksal sprechen und nicht vom Teufel sprechen oder vom menschlichen Versagen, sondern hinter Unglück steht der unbegreifliche Gott. Denn wenn wir das dem Teufel sozusagen zubilligen, dass er Unglück in diese Welt bringt, bauen wir ungewollt einen Gegengott auf. Und das wollen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da geben wir dem Teufel viel zu viel Ehre. Dann ertrage ich lieber diesen furchtbaren Gedanken, dass das Leid von Gott kommt, als dass ich dem Teufel die Ehre gebe und sage, er hat das Heft hier in die Hand genommen. Natürlich ist er der Fürst der Welt. Aber doch bitte nicht als Gegengott. Er ist ein zugelassener Fürst. Er liegt an der langen Leine Gottes. Also bitte nicht dem Teufel zu viel Referenz erweisen. Das schädigt unseren Glauben. Ich gebe zu, dass es sehr schwer ist, Unglück aus Gottes Hand anzunehmen. Aber ich sage mal so, der Schädigungscharakter des zweiten Gedankens, also dass ich es vom Teufel hernehme, ist stärker als der Schädigungscharakter des ersten Gedankens, dass ich es aus Gottes Hand annehme. Ich gebe zu, dass auch der erste Gedanke schwierig ist und jemanden ins Schleudern bringen kann. Das gebe ich sofort zu. Aber das andere ist noch notvoller. Luther hat gesagt, suche Gott nicht dort, wo er sich verhüllt, sondern suche Gott dort, wo er sich offenbart. Und im Unglück verhüllt er sich, zweifellos. Wir wissen es nicht, warum. Wir wissen es nicht. Und deswegen wollen wir da auch keine großen Erklärungen versuchen. Das ist einfach der Dunkle, der, Luther hat gesagt, Deus absconditus, der verborgene Gott. Aber es ist Gott. Und das ist wichtig. Also, erster Aspekt der Leidensbewältigung. Zweiter Aspekt, er klagt sein Leid und seine Not Gott. Er legt nicht Hand an sich selbst. Er übergibt sich nicht der Verzweiflung. Er macht aus der Not ein Gebet. Viel Gebet kommt in seinen Redeteilen zum Ausdruck. Viel Gebet. Und dann kommt er natürlich dann auch mitunter zu sehr starken Aussagen. Kapitel 6, Vers 9. dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte. Das sind schon starke Aussagen, aber bitte, das ist kein Selbstmord. Das ist auch keine Sterbehilfe, wie das so komischerweise genannt wird. Sondern das ist das Vertrauen auf der einen Seite, das ist aber auch ja, die getroste Verzweiflung auf der anderen Seite. Wenn schon, dann bitte Gott. Wenn schon, wenn ich sterben muss, dann bitte Gott, mach du's. Also er sucht hier in all seiner Not doch den ihm unbegreiflichen Gott. Was der Paul Gerhardt hier in dem schon zitierten Lied so wunderbar ausdrückt, lass dich dein Elend nicht bezwingen. Ja, das ist eine tiefe Weisheit. Wollen wir der Verzweiflung Raum geben oder wollen wir Gott Raum geben? Diese Möglichkeit haben wir, wenn wir in der Not stecken. Diese Möglichkeit haben wir. Und dann wollen wir doch lieber Gott Raum geben. Denn die Verzweiflung hat etwas Zerstörerisches. Und wenn Gott zerstört, zerstört er nur, um aufzubauen. Wenn die Verzweiflung zerstört, ist es endgültig. Dann kommt noch etwas. Drittens. Hiob hält durchweg an Gottes Allmacht fest. Man kann ja, wenn man von Leid getroffen ist, schnell an Gottes Allmacht verzweifeln und meinen, also hier hat Gott nicht mehr alles im Griff gehabt. Hier hat er den Überblick verloren oder hier hat er sich einfach mal abgewendet. Sofort wird unser Gott klein. Ja, wenn solche Gedanken Platz greifen, schrumpft Gott zu einem Hampelmann zusammen. Und dem muss man auch entgegentreten. Gottes Allmacht muss immer gewährleistet bleiben. Sehen wir mal ein paar Beispiele an. Kapitel 9, Vers 10. Gott tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich es gewahr werde und wandelt vorbei, ohne dass ich es merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen, was machst du? Also, hier sehen wir einen Menschen, der an der Allmacht Gottes festhält, der dem Teufel keinen Ehrenplatz einräumt als Gegengott. Kapitel 12, Vers 13 können wir auch noch nehmen. Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist Rat und Verstand. Das ist ihm so tief in sein Herz, in seine Seele gebrannt, davon lässt er nicht mehr los. Weisheit ist bei Gott. Gewalt und Macht ist allein bei ihm. So, und dann noch ein vierter Aspekt der Leidbewältigung. Er riskiert die Warum-Frage, die gefährliche Warum-Frage. Das wissen wir aus den Psalmen, dass sie ja auch von Psalmbetern riskiert worden ist. Hiob riskiert sie auch, obwohl sie gefährlich ist. Kapitel 21, Vers 7. Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Also, Also wenn die Warum-Frage aus dem Gebet kommt und zumindest in ein Gebet hineinführt, dann kann man ihr Risiko vermindern. Aber sie ist gefährlich. Sie ist und bleibt gefährlich. Die Warum-Frage. Denn wenn sie keine Antwort findet, kann sie tatsächlich den Glauben veröden lassen. Deswegen ist es natürlich immer besser, die Wozu-Frage zu stellen und gleich zu fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Das ist die Wozu-Frage. Aber nicht immer ist man geistlich fit, dass man gleich so direkt fragen kann. Man kann von Unglück und Unheil so überwältigt sein, dass einem der ganze Glaube plötzlich verdunkelt ist. Ich habe mal eine junge Frau, ich muss sagen, nicht kennengelernt, sondern wieder kennengelernt, die war mal meine Konfirmandin. Ich habe sie natürlich nicht mehr erkannt. Und sie erzählte uns, das war, glaube ich, bei irgendeinem Seminar, kam die dann auf mich zu, dass sie Schreckliches erlebt hat. Dass sie mit ihrem Mann im Auto gefahren ist und dass jemand frontal auf sie drauf gefahren ist und dass ihr Mann also wirklich das Leben ihres Mannes am seidenen Faden hing und er mit einem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus gefahren wurde und viele, lange Zeit im Koma lag und die Ärzte eigentlich so gut wie keine Chance auf Wiederherstellung gesehen haben. Und sie sagt, sie kam, und sie war eine gläubige Frau und ist eine gläubige Frau. Also sie sagte, sie konnte monatelang nicht mehr beten und nicht mehr in der Bibel lesen. Ja, aber andere haben für sie gebetet und den letzten Anker an Gott hat sie nie aufgegeben. Aber sie konnte es nicht mehr. Sie hatte einfach die Kraft nicht. Wenn alles so über einen einbricht, dann darf man auch mal die Warum-Frage stellen. Aber nicht aus Anklage. Ja, Anklagen sind gefährlich. So geht also Hiob mit seinem Leid um, aber das sind alles nur erste Schritte. Das ist Leidbewältigung, das ist noch keine Heilserfahrung. Jetzt komme ich zum nächsten Schritt, beziehungsweise zu dem Ergebnis seiner Leidbewältigung. Wir wollen ja auf seine Erlösergewissheit uns hinbewegen. Wie wurde ihm das klar in seiner Finsternis, dass er einen Erlöser hat? Wenn ich recht sehe, sind es drei Schritte, die er geht, die ihm hier diese Gewissheit schenken. Der erste Schritt, der ist eigentlich kein Schritt, sondern es ist ein Geschrei. Er schreit nach einem Fürsprecher. Denn Gott, so wie er ihn bisher kennengelernt hatte, ja, ist ihm kein Gegenüber mehr. Oder anders gesagt, zu dem findet er keinen Zugang mehr. Und jetzt sagt er, Kapitel 9, Vers 33, dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte. Da muss es doch noch jemanden geben in dieser Welt oder in der unsichtbaren Welt, der mein Leid hier sieht, der hier mal abwägt. Also das ist ein Schrei nach einem, nicht Richter, sondern Schiedsmann übersetzt Luther. Also nach einem, der vermittelt, nicht wahr? Zwischen Gott, zu dem er keinen inneren Zugang mehr hat, und zwischen seinem Leid. Das ist das Erste. Also er sucht. Er sucht hinter dem verborgenen Gott den Gott, ja, der ihm helfen kann. Da muss es doch noch irgendeinen Engel geben. Irgendjemand muss doch wohl noch da sein, der mich hier in meinem Leid sieht und an den ich mich erwenden kann, der mich hört und der hier auch die Dinge aufklärt. Also das ist wichtig, nicht wahr? Dass wir unsere Fragen, unsere Nöte dann auch, wenn wir schon nicht mehr, wie soll ich das sagen, Vertrauen zu Gott haben, dennoch in Richtung Gott äußern, in Richtung Gott. Und dann kommt aber gleich ein zweiter Schritt, Kapitel 16, 19 finde ich den. Siehe, auch jetzt noch ist ein Zeuge, ist mein Zeuge im Himmel, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Da ist noch ein Zeuge im Himmel, der sein Elend angesehen hat. Da ist jemand da, ja, der ihn aufmerksam kennt und betrachtet. Aber nicht nur ein Unbeteiligter, sondern ein Fürsprecher. Da ist jemand da, da ist ein Freund da. Es gibt einen Freund. Es muss einen Freund geben im Himmel. Also wohlgemerkt, er wendet sich ja nicht mehr an Gott, denn Gott ist ihm unbegreiflich geworden. Er sucht an Gott vorbei im Himmel noch eine Instanz, die für ihn da sein kann. Das ist richtig bewegend, nicht wahr? So, und dann kommt der Durchbruch. Kapitel 19, 25. Ich weiß, es gibt den Erlöser. Und nicht nur den Erlöser, es gibt meinen Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Also, wenn ich hier zu Staub und Asche geworden bin, dann wird er seine Kraft an mir erweisen. Also ein Erlöser, der dann auch wirklich aus dem Tode erlösen kann. Darum geht es ja. Im Grunde rechnet er schon mit seinem Tod. Im Grunde sieht er sich schon als Toten. Und dieses Wissen, das ist so, soll man sagen, ist so wunderbar, ja, dass dieser Mann plötzlich ein Wissen kriegt, eine Gewissheit kriegt. Das ist natürlich ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes. Dass er plötzlich das wissen darf, er hat einen persönlichen Erlöser. Wieder sind wir im Neuen Testament angekommen. Und man könnte auch mal andersrum fragen, wenn schon Hiob, dem der Christusname noch gar nicht klar war, noch gar nicht offenbart war, gewusst hat, dass es ihn gibt. Und wie viel mehr sollten wir davon ausgehen, dass es den Erlöser gibt, nachdem er sich gezeigt hat, nachdem er sich bezeugt hat. Und daran merkt man auch die große Gottesfinsternis in unserem Land, dass so viele leben, als ob es diesen Christus überhaupt nicht gäbe. Obwohl er sich so deutlich bezeugt hat. Hiob hat es gewusst und wir sollten es doppelt und dreifach und tausendfach wissen, dass unser Erlöser lebt.